Ja, herzlichen Dank. Ich bedanke mich vor allem erstmal auch bei Ihnen für das Interesse an dem Bericht und damit natürlich auch für das Interesse an unseren Streitkräften, unseren Soldatinnen und Soldaten und ihren Anliegen. Das ist ja das Thema, das der Wehrbeauftragte immer wieder dann auch zur Kenntnis bringt. Der jetzt vorliegende Bericht ist der 55. in der Reihe der Jahresberichte des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages und ist auch eine Zusammenfassung natürlich der Tätigkeit des Wehrbeauftragten im Berichtsjahr, also im Jahr 2013. Und die dort aufgegriffenen Themen und Feststellungen waren ja zum größten Teil auch schon im vergangenen Jahr Gegenstand öffentlicher Erörterungen und auch medialer Berichterstattung. Deshalb wird nicht so sehr viel Überraschendes darin sein. Hervorheben möchte ich allerdings aus der Vielzahl der Themen, die in dem Bericht angesprochen werden, doch einige Themen, die vielleicht doch herausragen. Wir haben im vergangenen Jahr trotz der Reduzierung des Personalkörpers, das ist ja bekannt, feststellen können, dass die absolute Zahl der Eingaben, nämlich 5.095, aber auch die relative Eingabenquote, nämlich mit 27,7 pro 1.000, also 2,8% der Soldatinnen und Soldaten, die sich an uns gewandt haben, einen deutlichen Anstieg jetzt auch der Eingaben gehabt im vergangenen Jahr. Das heißt, die Eingabenquote ist um fast 20% bezogen auf die Kopfzahl gestiegen. Knapp 9% dieser Eingaben betrafen die Probleme der Beihilfebearbeitung. Die Beihilfebearbeitung hat ja insbesondere für die Pensionäre, aber auch für die Angehörigen der Soldaten eine große Bedeutung, weil sie für die ärztlichen Leistungen, für Behandlungskosten in Vorleistung treten müssen. Da können manchmal sehr große Beträge auflaufen, für die sie in Vorleistung treten müssen. Und wenn die Eingabebearbeitung sich hinzieht, kann es eben passieren, dass viele dort dann auch in finanzielle Schwierigkeiten geraten und das eben auch in vielen Fällen passiert. Knapp 9%, wie gesagt, befassten sich allein mit diesem Thema. Das sind etwa 450. Wichtig ist allerdings eben auch und, glaube ich, auch ein zentrales Thema, die innere Lage der Bundeswehr und dort auch die Frage der Neuausrichtung. Welche Auswirkungen haben wir dort? Das Berichtsjahr 2013 war für die Soldatinnen und Soldaten, diesmal auch für sie jeweils persönlich spürbar, ein Jahr des Umbruchs. Denn die Bundeswehr stellte neben die bisherige Struktur, also die bisherige Organisationsform, die neue. Und trotz der erheblichen Reduzierung des Personals mussten beide Strukturen jetzt unter der vollen Belastung der Einsätze ausgefüllt werden. Und die damit verbundene Anspannung wurde durch die Unsicherheit auch noch vieler Soldatinnen, Soldaten, Zivilbeschäftigten und natürlich auch ihrer Familien noch weiter gesteigert. Nämlich die Unsicherheit, ob, wo und mit welcher Aufgabe sie künftig ihren Platz in den Streitkräften in der neuen Bundeswehr finden werden. Der bisherige Gang der Neuausrichtung gibt Anlass zur Sorge, dass viele ihrer Ziele, die ja den Anstoß gegeben haben für diese Reform, nicht erreicht werden könnten. Es ist aus meiner Sicht schon fraglich, ob die Bundeswehr wirklich einsatzfähiger, nachhaltig finanzierbar und attraktiv wird, wenn keine Anpassungen im laufenden Reformprozess vorgenommen werden. Insbesondere die Personal- und Materiallage der Bundeswehr ist nach wie vor unbefriedigend. Im Bereich der Mannschaftsdienstgrade ist schon heute ein erheblicher Personalmangel festzustellen. Und Besserung, das muss man leider feststellen, zeichnet sich nicht ab bisher. Darüber hinaus sind auch viele Strukturen materiell hohl. Das bedeutet, wir haben eben nicht genügend Personal, um die Aufgaben zu erfüllen, die den Streitkräften zugewiesen sind. Wir haben auch nicht genug an Ausrüstung. Das dynamische Verfügbarkeitsmanagement, alle Probleme werden in der Regel mit schicken Begriffen umschrieben, natürlich, das ist auch bei der Bundeswehr so. Das dynamische Verfügbarkeitsmanagement beim Großgerät des Heeres beispielsweise ist Ausdruck struktureller Defizite und, wenn man so will, auch systematischer Mangelverwaltung. Das Erfüllen solcher Konzepte würde bedeuten, dass wir im Grunde genommen Illusionen nähren, um nicht zu sagen, dass wir Potemkinsche Dörfer kreieren. Die aktuelle Struktur kann auch im Hinblick auf die Einsätze noch immer nicht als nachhaltig und durchhaltefähig bezeichnet werden. Die im Bericht benannten Beispiele bilden dabei nur die Spitze des Eisberges. Die Bundeswehr steht mit den laufenden Einsätzen, personell wie materiell, nach wie vor an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Operativer Bedarf und strukturelle Ausplanung klaffen hier auf absehbare Zeit weiter auseinander. Nicht alles, was Enttäuschung verursacht hat, kann oder sollte rückgängig gemacht werden. Das sollte indessen aber Nachbesserungen jedenfalls nicht ausschließen. Jedenfalls dort nicht, wo besonders gravierende Probleme erkannt wurden und noch keine unveränderlichen Fakten geschaffen worden sind. Die für 2014, also für dieses Jahr, vorgesehene Evaluierung der Neuausrichtung sollte dazu eine gute Gelegenheit geben. Und ich bin sehr froh, dass die Ministerin ja auch angekündigt hat, dass sie genau diese Gelegenheit auch nutzen will, um hier oder dort, wo es eben erforderlich erscheint, auch noch Korrekturen vorzunehmen. Und damit komme ich zur Frage der Ausrüstung. Angesichts der mit den konkreten Einsätzen, insbesondere in Afghanistan, verbundenen Gefahren, wurde in den vergangenen Jahren der Ausstattung in den Einsatzkontingenten Vorrang eingeräumt. Und das war auch richtig und wichtig. Inzwischen, das kann man positiv feststellen, hat die Ausrüstung im Einsatz ein hohes und von den Soldaten auch zu Recht geschätztes Niveau erreicht. Darüber hinaus konnten im Berichtsjahr durch die Rückführung von Fahrzeugen und Material aus Afghanistan auch zahlreiche Ausstattungslücken bei der einsatzvorbereitenden Ausbildung geschlossen werden. Und das ist wirklich zu begrüßen. Ich glaube, das ist ein Positivum, das wir hier feststellen können. Aber durch die Priorisierung der Einsätze, das heißt also durch den Vorrang für die Beschaffung von Mitteln, die im Einsatz benötigt werden, hat die Ausstattung im Grundbetrieb hier in der Heimat, im Inland, gelitten. Im vergangenen Jahr, meine Damen und Herren, hat die Bundeswehr nach längerer Zeit wieder einen Gefallenen zu beklagen. Und ich nutze hier die Gelegenheit, den Hinterbliebenen mein tief empfundenes Beileid auszusprechen. Dieses traurige Ereignis zeigt einmal mehr, dass der Einsatz in Afghanistan noch lange nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann. Wir sind es den Soldatinnen und Soldaten schuldig, ihnen auch in dieser Phase der Reduzierung unseres Einsatzes alle erforderlichen Mittel in die Hand zu geben, um vermeidbare Risiken für Leib und Leben auszuschließen. Ich freue mich, dass die Bundesministerin von der Leyen ausdrücklich sich zu dieser Zielsetzung bekannt hat. Meine Damen und Herren, sorgfältige Planung ist Voraussetzung für eine zeit- und sachgerechte Stationierung von Soldatinnen und Soldaten im Einsatzland, insbesondere wenn ein neuer Einsatz begonnen wird. Das war im Berichtsjahr nicht vollständig gewährleistet, insbesondere bei der Stationierung des deutschen Truppenkontingents in Karamanmaraş in der Türkei wurden Planungsschwächen sichtbar, die zu unnötigen Belastungen der Soldatinnen und Soldaten geführt haben. Ich kann sagen, Gott sei Dank, die Bundeswehr hat jedenfalls soweit erkennbar dieses auch kritisch aufgearbeitet. Und ich hoffe, dass es in Zukunft nicht mehr zu solchen Dingen kommen wird, wie wir sie dort feststellen mussten. Ein zentraler Punkt ist allerdings auch, und zwar durchgängig, die Frage der Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Ein Thema, das uns seit Jahren beschäftigt, die Soldaten, die Familien beschäftigt und was auch in meinen Jahresberichten, wenn Sie die nachlesen, stets durchgängig ein ganz zentrales Thema war. Die neue Bundeswehr, das heißt die neu strukturierte Bundeswehr, muss heute vor allem die Basis dafür schaffen, dass sie auch in Zukunft genügend und ausreichend qualifizierten Nachwuchs gewinnen kann. Das ist vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung und verschärfter Konkurrenz mit dem zivilen Arbeitsmarkt aus meiner Sicht eine Überlebensfrage für die Streitkräfte. Jenseits aller Entbehrung, die der Beruf des Soldaten unvermeidbar mit sich bringt, muss der Dienst so gestaltet werden, dass er dennoch ein befriedigendes Familienleben zulässt. Dazu, meine Damen und Herren, bedarf es mehr als bloßer Bekenntnisse. Dazu bedarf es der Bereitschaft, gegebenenfalls auch zusätzliche finanzielle Mittel für diese Aufgaben zur Verfügung zu stellen. Ich bin froh, dass die neue Bundesministerin der Verteidigung die Vereinbarkeit von Familie und Dienst in den Mittelpunkt ihrer bisherigen Arbeit gerückt hat. Dieses Signal nach innen ist bei den Soldatinnen und Soldaten gut angekommen. Sie erwarten nun allerdings, dass die Verbesserungen ihrer Dienstbedingungen unmittelbar und konkret auch spürbar werden. Ich will an dieser Stelle den Abgeordneten des Deutschen Bundestages in der 17. Periode sehr herzlich danken. Sie waren stets bereit, auch über die konkreten Forderungen der Exekutive hinaus in diesem Bereich eigene Schwerpunkte zu setzen und, sofern erforderlich, auch Haushaltsansätze heraufzusetzen. Und ich hoffe und bin eigentlich davon überzeugt, dass auch der 18. Deutsche Bundestag ebenso verfahren wird. Ein weiteres Thema ist das Thema Frauen in der Bundeswehr. Ich habe bereits im Jahresbericht 2011 darauf hingewiesen, dass dieses Problem, was jetzt auch festgestellt wurde in dem neuen Bericht, der vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, dass in Teilen jedenfalls der Bundeswehr es noch gewisse Vorbehalte zu geben scheint unter den männlichen Kameraden gegenüber Frauen, dass dieses Thema eben doch eine gewisse Aufmerksamkeit erfordert. Und ich hoffe, dass wir dort vorankommen. Im vergangenen Jahr hatten wir beunruhigende Meldungen, unter anderem über sexuelle Übergriffe. Die haben das Thema noch einmal stärker in das Blickfeld gerückt. Und vor diesem Hintergrund bin ich froh, dass die Ministerin nunmehr mit der lange unter Verschluss gehaltenen Studie Truppenbild ohne Dame an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich habe im vergangenen Jahr und auch in diesem Bericht noch, weil das zu diesem Zeitpunkt des Redaktionsschlusses eben noch der Fall war, das Zurückhalten dieser Studie immer kritisiert. Und ich bin froh, wie gesagt, dass das nun tatsächlich auf den Tisch gekommen ist. Bei meinen Truppenbesuchen im Berichtsjahr klagten zahlreiche Soldatinnen über frauenspezifische Diskriminierung und bestätigten damit auch die Erkenntnisse dieser Studie. In Gesprächen mit Betroffenen wurde deutlich, dass oftmals Hemmungen auch bestehen, Mobbing, sexuelle Belästigung und sogar sexuelle Übergriffe zu melden. Als Gründe dafür wurde die Furcht vor negativen Auswirkungen auf die eigene Beurteilung und Laufbahnnachteile genannt. Außerdem befürchteten die Betroffenen unzureichende Sachverhaltsaufklärung, weil häufig persönliche Freundschaften zwischen dem Täter und den mit der Aufklärung des Sachverhaltes betrauten Personen beständen. Ich kann dieses erstmal nur so zur Kenntnis nehmen, wie uns das berichtet wurde. Ich kann es nur auch zur Kenntnis nehmen im Moment, was jetzt in dieser jüngsten Studie des Sozialwissenschaftlichen Instituts an Erkenntnissen gewonnen wurde. Und wir werden die bei uns im Amt auch genauso auswerten, wie das sicherlich auch im Bereich des Bundesministeriums der Verteidigung geschehen wird. Ich kann aber an der Stelle sagen, weil danach vermutlich ohnehin gefragt wird, dass ich meine Bewertung, die ich auch in der Öffentlichkeit abgegeben hatte, dass nach meiner Einschätzung, meiner damaligen Einschätzung, die Dunkelziffer in den Streitkräften, was sexuelle Übergriffe angeht, geringer ist als in den übrigen Teilen der Gesellschaft, dass ich diese Äußerung so jedenfalls nicht mehr vorbehaltlos machen würde. Nachdem ich das gesagt hatte, was allerdings eben tatsächlich durch die zu diesem Zeitpunkt vorliegende Erkenntnislage auch begründet war, weil wir wenig Eingaben hatten und auch ansonsten eben relativ wenig auch besondere Vorkommnisse gemeldet bekommen hatten. Das hat dazu geführt, dass ich dann doch mit einer ganzen Reihe von entsprechenden Informationen versorgt wurde, die wir vorher so nicht hatten. Wir werden dem, wie gesagt, natürlich mit Interesse nachgehen, was das Ministerium tut, aber wir werden unsere eigenen Erkenntnisse auch weiter auf dem Laufenden halten. Und damit komme ich zum Personal. Im Berichtsjahr hat die Umsetzung der Neuausrichtung auf der Einheits- und der Verbandsebene eingesetzt. Besonderen Ärger bei den Betroffenen lösten dabei einige Entscheidungen, die sie nicht nachvollziehen können. Hubschrauberpiloten, die aus ihrer fliegerischen Verwendung herausgelöst wurden. Auch das Thema Fähigkeitstransfer Hubschrauber. Das heißt, dass die Hubschrauberflotte CH-53 zum Teil aus dem einen Bereich der Teilstreitkräfte, nämlich dem Heer, in die Luftwaffe versetzt wurde, was für die Einzelnen erhebliche Nachteile mit sich brachte. Das spielte eine große Rolle. Das finden Sie alles in dem Bericht. Und drastische personelle Engpässe allerdings zeichneten sich im Berichtsjahr vor allem bei den Feuerwehrkräften ab. Allein die Umsetzung der EU-Arbeitszeitrichtlinie verminderte die verfügbaren Arbeitsstunden des zivilen Personals der Flughafenfeuerwehren so weit, dass es in mehreren Geschwadern zur Aussetzung des Flugverkehrs für mehrere Tage kam. Diese Situation wird sich aufgrund der Ausbildungsdauer für genau diese Funktionen kurzfristig nicht entspannen können, selbst wenn heute mehr Personal eingestellt werden sollte. Probleme bereiten auch die Übernahmeverfahren für die Berufung in das Dienstverhältnis eines Berufssoldaten oder auch für die Verlängerung von Dienstverhältnissen bei den Betroffenen. Für die Übernahme wurde bisher das jährliche Auswahlverfahren auf der Basis von Geburtsjahrgängen durchgeführt. Ich habe diese Verfahrensweise seit Jahren kritisiert und habe darauf hingewiesen, dass die Kriterien, die eigentlich Grundlage bilden sollten, nämlich Eignung, Leistung und Befähigung, nicht unbedingt identisch sind mit Jahrgangsbetrachtungen und dass deshalb die Frage schon unter rechtlichen Gesichtspunkten zweifelhaft ist. Das Bundesverwaltungsgericht hat dies nun in gleicher Weise gesehen und bewertet und hat gesagt, dass die Betrachtung nach Jahrgängen rechtswidrig sei und dass diese Verfahrensweise geändert werden muss. Aber unabhängig von der rechtlichen Betrachtung haben wir eben auch festzustellen, dass wir teilweise wirklich absurde Konsequenzen feststellen mussten. Ich war letzte Woche beim Amt für Flugsicherung der Bundeswehr. Und dort haben wir einen enormen Personalengpass, der teilweise wirklich auch zu erheblichen Problemen führt im täglichen Betrieb. Und dort gibt es eben gerade in diesen Mangelverwendungen einzelne Soldaten, die erklären, sie würden gerne Berufssoldat werden, sie würden gerne weitermachen. Denen sagt man aber, nein, du kannst nicht bleiben, wir übernehmen dich nicht, obwohl die Stelle dann unbesetzt wird und neue Stelleninhaber heranzubilden, eben viele Jahre dauern würde. Das ist absurd und deshalb muss man eben an der Stelle nochmal sehen, wie wir hier diesen Apparat insgesamt flexibler bekommen. Nicht nur im Interesse jetzt der Soldatinnen und Soldaten, dafür bin ich zuständig natürlich und nicht für den Betrieb, aber eben auch im Interesse des Betriebes. Bis heute jedenfalls wurde kein neues Auswahlverfahren eingeführt. Ich hoffe, das wird bald passieren. Denn je mehr sich das Auswahlverfahren verzögert, desto größer ist auch die Gefahr, dass sich die Guten und die Besten dann anderweitig orientieren. Wer einmal draußen ist, der wird so schnell nicht zurückkommen. Probleme bereitet uns auch weiterhin der Sanitätsdienst. Wir haben viel zu wenig Personal. Ich hätte mir gewünscht, auch was die Dienstpostenausweisung angeht, dass die Bundeswehr insgesamt den vorhandenen Stellen des Sanitätsdienstes entgegenschrumpft und nicht die Sanitätskräfte in gleicher Weise, auch was die Stellenausweisung angeht, geschrumpft werden. Das ist leider nicht geschehen. Wir haben heute einen großen Ärztemangel. Und ich glaube, wir müssen deshalb, und nicht nur bei den Ärzten, sondern auch beim übrigen Sanitätspersonal, und ich glaube, wir müssen deshalb auch bei der Einstellungsquote, insbesondere wenn also junge Bewerber kommen, die anschließend dann studieren, um Ärzte zu werden, das sind ja externe Studiengänge, die dann durchgeführt werden, auch berücksichtigen, dass ein nicht unerheblicher Teil derer, die ein solches Studium beginnen, am Ende gar nicht im Sanitätsdienst ankommen, aus verschiedenen Gründen. Das, meine Damen und Herren, vielleicht mal, damit ich nicht zu ausführlich werde, das, was an Kernpunkten, glaube ich, hier in den Mittelpunkt gerückt werden muss, der Rest findet sich im Bericht und wir haben uns bemüht, auch in den Pressestatement, das wir verteilt haben, auch Ihnen einen kleinen Hinweis zu geben, wo im Bericht Sie die entsprechenden